Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hi Friedemann, schön dich zu sehen.
Hallo, grüß dich Samira. Ich finde das jetzt schon prima. Soll ich jetzt schon in Büttenreden reinreden oder lieber später? Das machen wir nachher gescheit, oder?
Lass uns später rein, in den Reim reinwagen.
Ja, ist ja Karneval, Fasching, Fasnet, Dings. Auch bei uns im Piratensender Powerplay.
Auch bei uns.
Angst, ist nur ein Witz.
Piratensender Powerplay, allerdings müssen wir auch ankündigen, worüber wir heute sprechen. Und das verzagt vielleicht ein bisschen kurz die Karnevalsstimmung.
Ja, Moment, erstmal müssen wir sprechen,
worüber sprechen wir nicht.
Worüber sprechen wir nicht?
Wir sprechen heute nicht über die Klimaautobahn. Schrecklichste brumm, brumm. Wort. Ja, es ist zehnspurig.
Ja, das wird super. Ich hab ja mal mit einem Ingenieur zusammen gewohnt und der hat mir erklärt, das ist alles völliger Quatsch, dass man diese Bahnhöfe jetzt unterirdisch baut, energetisch gesehen. Kleiner Sprung, ich komme gleich zur Autobahn zurück. Weil ja, wenn die Züge ankommen, dann haben die ja ganz viel Energie, dann fahren die ja. Die müssen bremsen, damit sie stehen bleiben. Und wenn die runterfahren, müssen die ja noch mehr bremsen als ohnehin schon. Es wäre besser, man würde die Bahnhöfe hochbauen, quasi ins Obergeschoss, weil dann könnten die so ausrollen auf den Hügel und hätten beim Losfahren gleich die Lageenergie, weil sie ja oben sind und müssten nicht, wie wenn sie unterirdisch sind, müssen die ja, wenn sie hochfahren, noch mehr Energie aufbringen. Das heißt, energetisch sind unterirdische Bahnhöfe Quatsch. Verstehst du?
Und ja.
Da habe ich dann gedacht, könnte man da nicht auch bei den Autobahnen über irgendwas nachdenken? Entweder, dass man sie alle unterirdisch baut, weiß ich nicht, dass die ganz tief unter die Erde gehen und dann, wenn die Autos ankommen, können die in so einen Fahrstuhl rein, der dann hochfährt. Ich bin kein Ingenieur.
Auf jeden Fall schon allein in diesem Vorschlag mehr kreative Sinnhaftigkeit und Logik als in allen anderen Vorschlägen, die wir jetzt die letzten vier Wochen zum Thema gehört haben, inklusive der Klimaautobahn. Aber wir sprechen ja nicht über sie. Aber worüber sprechen wir denn heute?
Wir sprechen erstmal darüber, dass ihr uns live sehen könnt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben vier fantastische Termine ausgemacht, festgemacht. Sie waren alle, glaube ich, nicht so richtig unsere Idee. Kann man, darf man es lassen? Dann kriegen wir Ärger vom Tolga. Tolga, hör weg. Also wir haben gesagt, wir wollen unbedingt mal wieder live auftreten. Deswegen haben wir mehrere VeranstalterInnen gezwungen, uns auftreten zu lassen. Und zwar das Volkstheater in Wien hat uns eingeladen zu einem fantastischen Abend über ja, das fossile Zeitalter und wie wir es narrativ beerdigen. Dieser Abend findet statt am 23. Februar, also schon bald, am 23. Februar, Donnerstagabend in Wien. Wer kann aus ganz Österreich bitte anreisen?
Zu finden unter dem kreativen Titel Erwärmende Affen. Des Weiteren sind wir auf der Lit Cologne unterwegs. Yay!
Yeah.
In Köln am 4.3. Also kommt und sehr gerne vorbei, sagt hallo, wir sind da.
Und damit ihr euch nicht wundert, wo wir da stattfinden, wir sind auf der coolen Lit Cologne, wenn ich das so sage, auf der jungen, auf der freshen, auf der Avantgarde, auf der rebellischen, auf der Lit Pop. Das ist quasi der Ableger. Findet statt am 4.3. den ganzen Abend. Sind auch andere tolle Leute da, die wir jetzt nicht alle aufzählen können. Könnt ihr mal schauen unter Lit Pop. Da zahlt man einmal im Kölner Stadtgarten und darf alle sehen. Dann sind wir noch im Ruhrgebiet natürlich, weil fürs Ruhrgebiet schlägt unser Herz ganz besonders. In Oberhausen am 24. März und?
Und wir sind in Leipzig am 27. April und uns verbindet mit Leipzig ein warmes, wohliges Gefühl der guten Erinnerung. Deswegen große Freude.
Ja, im Rahmen der Buchmesse Leipzig, das ist die andere, ist nicht die Frankfurter, sondern die Leipziger Buchmesse, die zum Glück stattfindet. Während Corona war es nicht ganz so einfach. Jetzt findet sie definitiv statt am 27.04. Bitte auch aus ganz Deutschland anreisen, weil da gibt es auch ganz viele andere tolle Bücher und Menschen.
Ja.
Ja, Samira nickt. Okay, dann hätten wir das Vorgeplänkel erledigt. Worüber reden wir denn heute, Samira?
Wir wollten über das Erdbeben in der Türkei bzw. in Syrien sprechen. Nicht notwendig zu genau zum Schreiben, was passiert ist. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen in den Nachrichten. Und wir wollten erstens empfehlen, was man tun kann und zweitens noch kurz darüber sprechen, inwiefern diese Naturkatastrophe auch eben eine humanitäre Katastrophe ist und vor allem auf infrastruktureller Ebene beziehungsweise auf soziopolitischer Ebene auch gelesen werden muss. Also es ist auch eine Katastrophe politischen Fehlverhaltens an dieser Stelle. Und das darf man nicht ausblenden. Darauf wollten wir unseren Blick lenken. Und
ich könnte jetzt ganz viele schlechte Überleitungen bauen, mache ich aber nicht. Es gab einen Aufreger in Deutschland um eine Büttenrede von einer FDP-Politikerin, Frau Strack-Zimmermann, und das Opfer dieser Büttenrede. Der arme solide bürgerliche Politiker Friedrich M. Punkt. Der hat zurückgeschlagen, beziehungsweise sein Generalsekretär. Und über dieses absolut staatstragende Ereignis humoristischer Eskalation wollen wir natürlich auch gebührend sprechen. Und dann noch kurz zum Schluss wenigstens über einen Vorschlag der letzten Generation, nämlich ein Gesellschaftsrat, eine Version der BürgerInnenräte. Auch das wollten wir uns einmal anschauen. Ist das jetzt die Abschaffung der Demokratie? Und wenn ja, wie viele? Das alles heute bei Piraten sind am Powerplay.
Und damit zu der verheerenden Naturkatastrophe in der Türkei. Es ist die verheerendste Naturkatastrophe in der Geschichte der Türkei. Mehr als 14.000 Menschen sind bei dem Erdbeben im Süden des Landes gestorben. Das betroffene Gebiet ist gigantisch groß. Es betrifft inzwischen über 13 Millionen Menschen in 10 Provinzen. Und es ist eine Karte viral gegangen, die gezeigt hat, eben, dass im Grunde genommen nahezu ein Drittel Deutschlands das betreffen würde, wenn man das betroffene Gebiet auf eine Deutschlandkarte übertragen würde. Tausende Gebäude sind eingestürzt und dementsprechend befürchtet die WHO, dass die Zahl der Todesopfer noch viel, viel höher sein wird. Und es ist jetzt auch ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Tausende liegen gerade noch begraben unter den Trümmern und in der Kälte bzw. auch im Schnee zählt unbedingt jede Sekunde, um die Überlebenden zu bergen, die eben auch mehrheitlich Kinder, alte Menschen sind. Das heißt übersetzt, wenn sie nicht durch das Erdbeben gestorben sind, könnten sie jetzt durch Erfrieren sterben. Und warum ich mit dir auch darüber sprechen wollte, ist, dass ich quasi von der Gefahr abgehen wollte, das Ganze als reine Naturkatastrophe zu lesen und diese Erdbebenopfer als reine Erdbebenopfer zu betrachten. Wir haben nämlich hier sozioökonomische Aspekte, die mit reingespielt haben in der Wahrscheinlichkeit, von diesem Erdbeben nicht nur betroffen zu sein, sondern eben unter den Todesopfern zu sein. Ein Aspekt ist auch jetzt, gerade in diesem Moment, dass die RettungsarbeiterInnen, also die ganzen Rettungsteams, zum Beispiel Twitter benutzen zur Kommunikation, um sich untereinander zu connecten und herauszufinden, wo jetzt Hilfe benötigt wird, wo Ausgrabungen stattfinden müssen, wo Güter hin müssen. Und die türkischen Behörden nun die Nutzung der Plattform eingeschränkt haben. Sprich, wir haben hier ein seltsames Machtverhältnis von einer Regierung im Rahmen einer Naturkatastrophe, die zusätzliche Gewalt, symbolische Gewalt ausübt auf die Gesellschaft. Und man muss auch festhalten, es ist auch eine Naturkatastrophe, von der überdurchschnittlich viele Kurden betroffen sind, die systematisch diskriminiert werden. Und auch das ist eben ein Aspekt, der ins Soziologische reinfällt, der unbedingt betrachtet werden muss. Also eine Armfeindlichkeit und eine ethnische Diskriminierung.
Das war schon mal eine gute Zusammenfassung für die türkische Seite, über die syrische betroffene Seite, quasi in Nordostsyrien. Kann man sagen, dass die Menschen dort ja sowieso ja in den letzten Jahren extrem gelitten haben. Dieser Konflikt, dieser Bürgerkrieg, kann man sagen, vielleicht auch dieser Stellvertreterkrieg, weil viele andere Interessen da auch eingegriffen haben. Der ist so ein bisschen aus dem Blick gerückt, aus ja, Gründen, die man sich denken kann, die natürlich nie legitim sind. Und dennoch ist es, glaube ich, vielen von uns auch nicht mehr klar, dass gerade in diesen Gebieten, die jetzt betroffen sind, rund um Idlib, Aleppo und so weiter, dass da 90% der Menschen unter der Armutsgrenze leben, ohnehin schon, also vor jetzt diesem Erdbeben, dass eben das auch zwei Regionen sind, die nicht unter der direkten Kontrolle des Regimes stehen, also nicht unter der Kontrolle der Armee von Assad, der ja vor allem von Russland auch unterstützt wird, sondern dass sich da sozusagen zwei Abspaltungen gehalten haben, unter anderem eben auch von den Kurden, die ja auch teilweise vom Westen, auf jeden Fall von den USA unterstützt wurden und werden, und andererseits auch von islamistischen Gruppierungen. Also das ist sowieso eine Region, ohne jetzt, ihr merkt, ich bin absolut kein Experte, aber so viel kann man, glaube ich, verstehen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Region großer Instabilität, wo es eigentlich wenig ja funktionierende Institutionen, so was wie einen funktionierenden Staat, geschweige denn einen Sozialstaat gibt, wo die medizinische Versorgung sowieso schon sehr, sehr schwierig ist und wo auch unter anderem durch Sanktionen gegen das syrische Regime, gegen Syrien an sich und auch durch die Eingriffe der Türkei immer wieder gegen die Kurden, also die Menschen sowieso schon extrem gelitten haben und jetzt eben auch unter anderem aufgrund von Vetos Russlands im Sicherheitsrat die gewisse Grenzübergänge immer schon nur teilweise oder wenig geöffnet waren, teilweise nur vier, jetzt noch weniger. Also die Versorgungslage ist dann noch viel, viel schwieriger als in der Türkei, wo es eben gewisse Institutionen gibt, wo es auch den Roten Halbmond gibt, eben die Entsprechung zum Roten Kreuz und so weiter. Also wo einfach jetzt auch Hilfsorganisationen, medizinische Organisationen schon auch hinkommen, ist natürlich in Syrien nochmal viel, viel schwieriger. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir glauben, es war auf eine Art noch nie wichtiger und auch einfacher, wenn man so will, von hier aus zu helfen, nämlich einfach, indem man spendet, weil dort die Armut jetzt natürlich noch viel größer ist, weil es am nötigsten fehlt. Eine Seite einer Organisation, über die ich heute noch gespendet habe, hat das auch nochmal aufgelistet, was man für den Dollar bekommt. Und da fing es wirklich bei $60, glaube ich, pro Notfallkit für eine ganze Familie an, die für Familien, die obdachlos geworden sind. Ich dachte dann wieder so, $60, das ist wirklich, das kann sich nicht jeder leisten und gleichzeitig ist es so wenig Geld, um eine existenzielle Not zu lindern. Und deswegen haben wir auch beschlossen, einerseits, weil wir auch nochmal ein klein wenig warten wollen, bis wir vielleicht tiefer in die Analyse gehen, und andererseits, weil es einfach das Allerwichtigste ist, dass wir vor allem euch ja anregen, bitten wollten, euch zu überlegen, ob ihr nicht einfach einen gewissen Betrag spenden wollt. Unser Produzent Tolgay hat in den Shownotes dankenswerterweise nochmal zusammengetragen, was man dazu wissen muss. Gute Links, gute Organisationen, auf die man sich verlassen kann. Und das wäre so unsere wichtigste Botschaft.
Genau. Ich habe mir noch erklären lassen, dass Hilfsgüter, wenn es Sachspenden sein sollen, hilfreicher sind, auch Taschenlampen, solche Sachen, als zum Beispiel Textilien, weil es dort eine textile Infrastruktur gibt und es wesentlich hilfreicher ist, andere Sachspenden zu schicken. Und das wurde mir aber auch kommuniziert, am meisten hilft tatsächlich immer noch Geld, auch wenn es nicht viel ist. Es ist auf jeden Fall hilfreicher. Das Thema gestattet überhaupt keine sinnvolle Überleitung zum nächsten Thema, deswegen machen wir gar keine und kommen einfach zur aktuellen Debatte dieser Woche, die wir hatten, rund um die Büttenrede von Strack-Zimmermann.
Ja, Deutschland war erbost und irgendwie zeigt ja dieses Nebeneinander jetzt auch hier, diese zwei Themen, wie unnötig auf eine Art auch diese Aufregung ist, beziehungsweise was für Luxusdebatten wir auch manchmal führen. Und trotzdem sagen sie uns, glaube ich, ein wenig oder sehr viel über den Zustand dieses Landes. Und es sind Personen darin verstrickt, die entweder schon politische Verantwortung tragen oder nach großer politischer Verantwortung streben und gerade auch mit ihrer Partei, in dem Fall die CDU oder die Union, in den Umfragen führen. Also es ist nicht völlig unwichtig, inwieweit diese Leute sich so aufführen gerade. Und es wird da auch sehr ernsthaft und tatsächlich substanziell, wenn man sich dann fragt, wofür wurden diese Leute so ein bisschen lächerlich gemacht, worüber wurden Witze gemacht und worauf sind sie auch sehr empfindlich angesprungen. So, das war jetzt alles ein bisschen abstrakt. Willst du nochmal genau erklären, worum es ging und vor allem vielleicht noch die betreffenden Zeilen genüsslich zitieren oder soll ich?
Ich fasse zusammen, du zitierst genüsslich die Zeilen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die klassische Büttenrede gehalten, wie sie im Kölner Karneval naturgemäß stattfindet. Es ist wie beim Nockerberg, Politiker werden verballhornt und lächerlich gemacht von Politikern, von Komödianten, von Karnevalisten, glaube ich, heißen sie tatsächlich. Mhm. Und ein Ausschnitt aus ihrer Rede, welche besonders Merz in die Kritik genommen hat, ist viral gegangen. Im Endeffekt hat sie einfach ihm einen Spiegel vorgehalten und das ist vielleicht an der Stelle noch wichtig zum Lesen ihrer Performance. Agnes Strack-Zimmermann mimte eine böse Königin, die gerade mit einem Spiegel über die nervigen sieben Zwerge in der Politik spricht. Und einer dieser sieben Zwerge war eben besagter Merz, der Flugzwerg, aber Scholz war zum Beispiel der Kanzlerzwerg, Karl Lauterbach war der Klabauterzwerg und so weiter. Und sie hält ihnen, während sie mit ihrem Spiegel als böse Königin spricht, selber einen Spiegel vor darüber, was sie getan haben. Das heißt, ihre sogenannten Pointen waren im Grunde genommen keine. Sie hat einfach nur beschrieben, wie diese Herren sich gerade durch die Legislaturperioden gearbeitet haben politisch. Aber besagter Ausschnitt ist viral gegangen und hat ganz neuralgische Punkte offenbar aktiviert, was Sensibilitäten in Bezug auf Kritik in Richtung konservative Politiker anbelangte. Bevor wir weitersprechen, lasst es uns kurz nochmal hören.
Von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so moniert er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Nazi-Prinz zu wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Beherzt er auf die Schwachen drischt, weil er so gern im Trüben fischt. Grad die, die christlich selbst sich wähnen, sollten sich für ihn was schämen.
Ich glaube, gerade der letzte Reim mit dem christlich wähnen, schämen, ja, ich glaube, da hat sie einen Punkt getroffen. Das hat wehgetan, oder? Was geschah dann?
Wir hatten plötzlich die Situation, in der Liberale und Konservative die größten Verfechter des Witze über alles machen dürfens und die größten Bekämpfer einer vermeintlichen Cancel Culture sich dafür aussprachen, März mehr zu schonen, was die Humorspitzen dieser Politikerin angeht. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht gewagt zu sagen, sie wollten verhindern oder haben zumindest kritisiert, dass man Witze über Merz macht. Sie haben gesagt, bei diesem Mann mit Macht und Privatjet hört der Spaß aber wirklich mal auf. Ulf Poschardt hat sich einen Schlagabtausch geliefert mit Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter, der empört auf diese Gags reagiert hat und ihr vorgeworfen hat, dass sie das eben nur zum Sammeln von grünen und linken Stimmen machen würde, im Grunde genommen, was kontraproduktiv für die eigene Partei sei, weil man wisse, dass natürlich grüne und linke Wähler jetzt nicht sofort anfangen werden, die FDP zu wählen, nur weil hier eine märzkritische Büttenrede abgehalten worden ist. War aber offensichtlich auch nicht Intention, vor allem wenn man sich die gesamte Büttenrede von ihr anschaut, die, wie gesagt, alle Parteien mit in Beschlag genommen hat.
Du hast aber das Wichtigste vergessen, ehrlich gesagt.
Ja.
Dass ja der offizielle CDU-Lautsprecher in seiner Funktion als Generalsekretär, Herr Chaya, eine Entschuldigung gefordert hat von Frau Strack-Zimmermann. Also es ging ja nicht nur darum, dass man sich auf Twitter ein bisschen übereinander lustig gemacht hat, sondern der Mensch, der sozusagen für die innere Stabilität und den äußeren Auftritt dieser Partei zuständig ist, hat gesagt, es war unterste Schublade, es geht so nicht, wir wollen eine Entschuldigung. Und vielleicht muss man auch nochmal kurz sagen, wie dieser Clip überhaupt berühmt geworden ist, weil früher hätte sich sowas versendet. Mhm. Früher hätten ein paar Leute gucken diese Karnevalssendung, da treten ein paar Politiker auf und sagen, Annalena Baerbock war auch da, die hat eben diesen Orden verliehen gekriegt. Lars Klingbeil war da von der SPD und eben Frau Strack-Zimmermann. Und im Publikum saßen alle möglichen Politiker. Und man sieht in diesem Clip, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist ja wichtig, wie Friedrich Merz bespöttelt wird und keine Miene verzieht. Mhm. Normalerweise lachen die Politiker über sich. Das heißt, interessanterweise gibt er ja diesem Ausschnitt von einer Minute ungefähr überhaupt erst die Ernsthaftigkeit und die Schwere. Weil sonst könnte man es ja auch einfach sagen, ja gut, ist halt Karneval. Aber dadurch, dass er keine Miene verzieht, fragt man sich auf einmal, was hat ihm so wehgetan daran? Was ist daran so interessant? Und gleichzeitig sitzt neben ihm ja Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident, und lacht herzhaft. Mhm. Das heißt, der Kontrast ist noch viel stärker. Da oben steht diese Frau. Ich dachte erst, sie wäre verkleidet als der kleine Vampir. Dankeschön, das habe ich bis jetzt nicht gecheckt. Sie ist die böse Königin von den sieben Zwergen. Und die haut so auf jeden einmal drauf. Und es ist natürlich auch wohlfeil und ein bisschen unfair, weil die können sich nicht wehren. Aber das ist halt nun mal das Genre. Und dann fragt man sich ja, warum sind die jetzt auf einmal da so beleidigt? Weil als Politiker muss man ja einiges aushalten. Also was war daran jetzt so schlimm? Eben, dass der Hendrik Wüst daneben sitzt? Dass eine Frau ist, die das sagt? Oder geht es dann doch darum, was sie sagt? Weil sie sich ja über seinen Rassismus beschwert. Mhm. Im Endeffekt. Das ist ja ein Punkt. Und zweitens, dass diese Partei sich eigentlich nicht christlich nennen kann. Da sollte man sich eigentlich dafür schämen. Und da trifft sie ja, finde ich, einen existenziellen Widerspruch dieser Partei und auch dieses Mannes. Man könnte sogar sagen, fast eine Lebenslüge. Und dass eine weiße, liberale, bürgerliche Politikerin es wagt, in der Öffentlichkeit seinen Rassismus und ja, seine mangelnden christlichen Werte zu kritisieren. Ich glaube, da liegt ja die Verletzung drin, oder?
Ich glaube, nicht nur dass da die Verletzung drin liegt, sondern diese empfundene Tragik. Also im Grunde genommen war das ja keine lustige Büttenrede. Es war ja kein lustiger Monolog, weil er hatte im Endeffekt keine Pointen. Beziehungsweise, was sie gesagt hat, war on point, aber es war pointenlos, weil sie nur beschrieben hat, was er tatsächlich gemacht hat. Und ich korrigiere mich, ich habe es falsch ausgedrückt, als ich gesagt habe, es gab keine Pointe. Es gab nämlich eine sehr große, nämlich, dass sie veranschaulicht hat durch diese Rede, dass das Wording von Merz außerhalb des Karneval-Kontextes selber im Grunde genommen eine sehr schlechte Büttenrede ist in seiner Plattheit. Und das wird noch witziger in dem Kontext, also witzig im Sinne von tragisch-komisch, wenn man sich alte Büttenreden von Friedrich Merz wiederum anschaut, von beispielsweise 2006, wo er eine Narrenansprache gehalten hat und über die marodierenden Afrikaner in Paris gesprochen hat oder erklärt hat, dass man jetzt die Vogelgrippe dazu nutzen könnte, um unsere islamischen Mitbürger in Deutschland kontrollieren zu können und sie von der Vielweiberei abzuhalten, weil man dann türkische Vogelzüchter besser kontrollieren könnte mit Hilfe der Vogelgrippe. Das hat er 2006 als Büttenredenmaterial gesagt. Und es gibt noch einen Gag, beziehungsweise zwei gute Gags dazu. Der zweitbeste Gag an der ganzen Geschichte ist, dass er diese ganze Büttenrede abgeschrieben hat von einer Sekretärin einer Universität, die sich manchmal auch als satirische Autorin des Magazins Zünn.de betätigt. Er hat einfach große Teile davon kopiert. Und die allergrößte Pointe von dieser ganzen März-Konstellation Büttenreden-Geschichte und seine Unfähigkeit, irgendwie sich selbst zu reflektieren, ist der Umstand, dass dieser Text wiederum, den er plagiert hat für seine Büttenrede, um über marodierende Afrikaner in Paris spotten zu können, von der NPD Rheinsieg als ein ganz toll gefeierter Text immer wieder verteilt und verbreitet wird.
Und das wäre alles überhaupt nicht rausgekommen. Das ist ja die Metapointe des Streisand-Effekts. Das wäre alles überhaupt nicht rausgekommen, wenn die nicht so beleidigt reagiert hätten. Weil da hätte niemand angefangen, seine alten Büttenreden auszugraben.
Ja, absolut. Aber glaubst du, diese Beleidigtheit, also es war ja wirklich auch wie so eine Diskursschwalbe, also man hat sich ja wirklich melodramatisch auf den Rasen geworfen und das Knie gehalten, so als sei man jetzt wirklich ganz arg von den Fußballschuhen des Gegners ja getroffen worden. Und ich habe diese Melodramatik, um nicht zu sagen sogar Weinerlichkeit, wirklich nicht nachvollzogen, weil sie sind intelligent genug, den Karnevalskontext als solchen zu lesen, also der Ort, wo es ja genau der Witz am Karneval ist, dass Politiker sich über PolitikerInnen lustig machen. Und insbesondere Menschen, die eben über Meinungsfreiheit die ganze Zeit referieren und debattieren und eine Cancel Culture befürchten, müssten noch eine noch größere Sensibilität haben bei den Grenzen, vermeintlichen Grenzen des Humors. Also Menschen, die sonst Dieter Nuhr verteidigen oder Lisa Eckert verteidigen oder eben alte Büttenreden von Merz oder die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer, als sie Intersexuelle ridikulisiert hat. Und ich habe mich gefragt, ist das ein inszenierter Schmerz? Ist das Märtyrertum? Oder ist es tatsächlich wirklich, also ich würde gerne deiner These folgen, dass das ein Schmerz des Vorgeführtwerdens ist und der Bespiegelung, dass man nicht erträgt, seinen eigenen Maßstäben nicht gerecht zu werden. Aber gleichzeitig fand ich ihn in dieser vor sich hergetragenen Melodramatik dann doch ein bisschen übertrieben dünnhäutig.
Also du meinst, sie haben nur so getan, als wären sie beleidigt?
Es wirkte für mich wirklich wie diskursives Märtyrertum. So, jetzt schaut mal, wie schlecht wir hier behandelt werden. Ihr, die ihr immer die Werte, Schutz von Menschen in der Öffentlichkeit hochhaltet und die sagt, oh, man muss sprachsensibel sein. Ihr geht jetzt her und beleidigt diesen armen Mann, nur weil er schlechte Politik macht. Das geht doch nicht.
Also ich folge deinem Argument, das haben sie nur nicht so explizit bemängelt. Das war weder in dem Vorwurf beziehungsweise in der Forderung nach einer Entschuldigung, Fräulein, von ihrem Generalsekretär, noch in den anderen so prominenteren Wortmeldungen, die ich jetzt gelesen habe, stand auf jeden Fall nicht im Vordergrund, ja, was man sich ja irgendwie vorstellen könnte, also wo man den Anschluss versteht, dieses Moment von, naja, ihr seid immer so sprachsensibel und jetzt müsst ihr euch an euren eigenen Werten messen lassen. Das ginge auch fehl, weil Frau Strack-Zimmermann von der FDP ist nicht für Wokeism bekannt und sprachgetickt.
Absolut.
So. Deswegen wäre sie so der falsche Adressat. Dann müsste man ja wirklich die Leute kritisieren, die ein disperses Publikum hinein kritisieren und sagen, die Leute, die das Video verbreitet haben, vornehmlich in sozialen Medien, die sind ja sonst immer so sprachkritisch. Ich glaube, das man könnte jetzt sagen, das wäre sogar für die Union zu blöd. Ich glaube, so weit denkt da aber niemand. Das wäre wirklich auch krude und irgendwie dreimal um die Ecke gedacht. Der Hauptvorwurf, der sich immer wieder repliziert hat, war, sie hat es für den Applaus von Linksgrün getan. Mhm. Ich sage nicht, dass der jetzt besser ist oder legitimer, dass der mir mehr einleuchtet. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil sie stand vor einem Publikum, was wirklich quer besetzt war. Und sie hat ja auf alle draufgehauen. Dann müsste jetzt Olaf Scholz sich auch beschweren, dass sie jetzt für den Applaus von rechts und aus der Union jetzt auf ihn draufgehauen hat. Oder Herr Lauterbach. Also das geht ja völlig fehl. Aber ich finde, eine Sache zeigt es schon, an der kann man sich festhalten, dass Leute wie Herr Chaya, auf jeden Fall der ewige Ulf Poschert, der sonst in diesem Podcast aus Gründen überhaupt nicht vorkommt, aber man kann eins ablesen, dass die wirklich rein tribalistisch, sagen wir, denken, / agieren. Ich weiß es auch nicht, ich will auch in die Köpfe nicht reinschauen, aber dieser Reflex, alles immer sofort in Lager aufzuteilen und nur für sich verargumentieren zu können, wenn man als Urmotivation von allen AkteurInnen immer annimmt, sie würden alles immer nur dafür tun, um für ihr Lager oder für ein Lager gegen ein anderes Lager zu agitieren. Dieses Hausmeistertum der Dauerbeleidigten, ja, diese Reichsverweser der sogenannten Freiheit, die nur immer nur einsortieren können, wer hat jetzt da welchen Dreck hingemacht, ich finde, das ist schon fantastisch, herrlich entlarvend und muss ich sagen, ein seltener Moment, wo für mich Karneval mal wieder komplett funktioniert hat. Komplett funktioniert. Eine Demaskierung, eine Vorführung. Und am Ende, muss man ja sagen, können gerade die Leute, die sich so viel eben auf Humor einbilden, nicht einmal sowas ziehen lassen, ohne sich komplett zum Obst zu machen. Und dafür muss man dem Karneval fast schon wieder dankbar sein.
Ja, da hast du absolut recht, was die Wiederkehr der Funktion des Karnevals angeht. Ich habe ja ein diplomatisch eher unterkühltes Verhältnis zu sogenannten deutschen Karneval, weil er manchmal für mich wie ein Inkubator gesellschaftlicher Ressentiments funktioniert. Aber der russische Philosoph Mikhail Bakhtin hatte den Karneval als eine wunderschöne subversive Party der Machtverhältnisse definiert, die aufgebrochen werden und das gemeinsame Lachen alle Menschen auf eine Augenhöhe bringt, beziehungsweise Status- und Herkunftsunterschiede durch die Masken und die Ridikulisierung und die Verkleidung für ein paar Tage eben weggewischt werden und durch das Tragen der Masken sozusagen diese dann wieder abgenommen werden im metaphorischen Sinne. Und genau das ist hier passiert. Also wir haben hier plötzlich eben eine Umkehr von Statusverhältnissen. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig und notwendig, dass gerade in einem karnevalesken Humor beanstandet wird, wenn nach unten getreten wird, also gegen vulnerable Gruppen, also gegen marodierende Afrikaner oder gegen intersexuelle Menschen. Und das natürlich gewollt und gefordert und sogar zelebriert und gefeiert wird, dass Konfetti geworfen wird und getuscht wird, wenn erfolgreich nach oben getreten wird. Und wie gesagt, auch wieder an dieser Stelle, es waren nicht mal Witze auf Kosten eines Merz, es war einfach in diesem Fall sehr spezifisch eine Beschreibung seiner Tätigkeiten.
Jetzt wären wir nicht der Piratensender Powerplay, wenn wir nicht auch versuchen würden, es besser zu machen. Weil man kann ja da viel dran kritisieren. Ja, man kann Frau Stark-Zimmermann kritisieren, da hätte sie nicht so draufhauen sollen, es war unter der Gürtellinie. Sie hat ja sehr nett darauf reagiert und hat gesagt, wenn das die Gürtellinie ist, dann verläuft sie am Hals. Und sie hätte auch Putin und andere Despoten kritisiert, aber nur das Büro von Friedrich Merz hat sich bei ihr gemeldet. Die hätten also mehr Humor als er. Und ich finde ja, wenn Jan Böhmermann mal aufhört, kann sie jetzt Jan Böhmermann werden, weil mit einem Schmähgericht eine Staatskrise auslösen. Das hat sie auf jeden Fall drauf. Und man kann natürlich, das haben wir jetzt gemacht, die andere Seite kritisieren, die sollen nicht so beleidigt sein. Aber mal ganz ehrlich, Samira, wenn jetzt im Piratensender so eine Büttenrede auf dich gehalten wird, würdest du dann lachen? Könntest du es so abschütteln?
Ich würde reagieren mit einer eigenen Büttenrede.
Das will ich sehen. Ich habe mich mal versucht. Ich bin ja auch so ein Freizeitpoet. Ich habe es mal versucht an so einem knalligen Schmähgedicht auf dich. Ja, weil mehr Leute gibt es nicht. Ich habe eine Büttenrede, eine kurze Bütten geschrieben. Achtung. Und ich habe natürlich auch das Wichtigste an der Büttenrede, also noch wichtiger als böse Reime, ist ja der Tusch. Zwischendurch. Der muss ja, also den. Hörst du den?
Ich höre den leider, ja.
Ja, du hörst den leider. Also, liebe Piraten sind ein paar der HörerInnen, da müsst ihr jetzt kurz durch. Hier ist die Büttenrede auf meine Mitpodcasterin. Die El-Wazil Samira, die macht ja vieles prima. Doch versteht man oft zu wenig. Das Französisch schon mal eh nicht. Fremdwörter noch und nöcher, kein gerader Satz im Köcher. Wer soll denn das kapieren? Kein Mensch sagt ridikülisieren. Warte, geht noch weiter. Warte, geht noch weiter. Ich hatte Zeit. Warte. Das ganze schlaue Gelaber braucht wirklich niemand, aber noch schlimmer wäre es doof. Wie hieß noch der russische Philosoph? Ich bin froh, dass ich sie habe. Sie ist schon eine Gabe, eine echte Demokratin. Mehr als Diskurs liebt sie nur Martin Martin. So schließe ich diese Zeilen mit einem großen Lob. Mit niemand sonst würde ich teilen mir diesen tollen Job.
Tollen Job ist wirklich von hoher Güte. Sehr, sehr schön.
In die Bütt mit ihm. Oder was ruft man da so im rheinischen Karneval? Ich bin ja ein Südbadener, ich kenne das anders. Aber
mein Büro wird sich bei dir melden, Friedemann. Das passiert jetzt. Das Spielkind in mir kann das natürlich nicht unkommentiert lassen. Ich habe aber leider keine schöne Büttenrede für dich, aber eine, die unser Gespräch über diese Debatte zusammenfassen würde.
Ja, das schieße ich ab. Ich kann übrigens noch kurz, ich war Zeuge, weil wir sehen uns ja, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Samira hat gelacht. Sie hat gelacht.
Ich hoffe,
sie ist Hendrik Wüst, nicht Friedrich Merz.
Also das war ja auch wirklich, es war ja einfach nur eine reine Beschreibung davon, wie toll ich bin. Also ich weiß gar nicht.
Ja, ich habe wirklich versucht, mehr zu dissen, aber mir ist es nicht gegeben. Ich bin nicht so gemein. Vielleicht, weil ich auch nicht verkleidet bin. Vielleicht muss ich mich als das böse Königin verkleiden, aber es ging nicht.
Ich bin jetzt der Vampir an dieser Stelle. Mhm. Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht die nötige, wie erkläre ich das, die tuschhafte, Partyhut tragende Werbe in der Stimme mit habe. Aber ich gebe mein Bestes.
Okay, warte, ich kann hier mal einen Tusch schon mal einspielen, dass du in Stimmung kommst. Achtung, weil du magst sie so. Achtung. Na, Hallamarsch!
Most German sound ever. In Köln bei Karneval, da gibt's subversives Gefeier, doch manche finden's, wenn es sie selbst trifft, nicht ganz so geheuer, reden von Cancel Culture und leiden melodramatisch am Witzeschmerz. Im Karneval Konservative kritisieren ist nun unmoralisch, ja wirklich, gar kein Scherz. Die Leute, die Angst haben vor den humorbefreiten Woken, gebärden sich nun so, als dürfte eben nicht über alles gelacht werden. Du.
Der war gut, der Reim.
Zäsuren, richtig gesetzt. Fordern immer Meinungsfreiheit und Freiheit abzuwerten. Doch wenn es ums Lachen auf eigene Kosten geht, sagen sie, sie seien die Versehrten. Und da ist es egal, ob über intersexuelle Personen wie bei AKK oder über Juden und Schwarze wie bei Lisa Eckhart oder über alle, die nicht nur sind, bei nur immer nach unten getreten, aber heute und jetzt von Selbstironie keine Spur. Denn wenn es beim Karneval eine Grenze des Humors gibt, dann bei einem Politiker, der falsche Politik macht. Das geht nicht, das ist gemein, wird er doch ausgelacht. Bei dem Mann mit der Yacht und Privatjet hört der Spaß eben auf. Hier nimmt die Angst vor den Woken ihren Lauf, denn hier geht es gar nicht um Humor und Meinungsfreiheit, sondern um Tribalismus und Deutungshoheit.
Fantastisch! Das war eine sehr gute Büttenrede, weil du hast ja auch meine so ein bisschen bestätigt damit.
Das, unwissentlich, ja.
Oh Gott, wenn die das hören, Samira, dann canceln die uns den Podcast weg, dann müssen wir uns entschuldigen. Bist du bereit, dich zu entschuldigen?
Also ich könnte mir keinen schlimmeren Grund vorstellen, als gecancelt zu werden, einen Podcast gecancelt zu bekommen aufgrund einer Büttenrede. Das ist so low, das ist wirklich low-hanging irgendwas.
Und da, jetzt versprechen wir auch, damit ist der Karneval im Piratensender auch vorbei. Ich meine, ein Podcast, der Piratensender heißt, Karneval, es ist schon sehr nah aneinander dran. Nachher ist man als Pirat verkleidet, das will keiner.
I love it or leave it.
Ja, I love it or leave it. Ich habe jetzt noch eine Frage sozusagen schon. Wir bewegen uns ja schon in das dritte Drittel dieses Podcasts. Ich habe noch eine sehr, sehr wichtige Frage an dich und zu unserem dritten Thema. Und zwar zur inneren Konstruktion, quasi zur Verfassung dieses Podcasts. Sollten wir hier im Piratensender Powerplay nicht demnächst jetzt mal HörerInnenräte einführen, bestehend aus 100 zufällig ausgelösten Powies, wie ich sie auch gerne nenne, die dann bestimmen dürfen, was wir hier besprechen? Wäre das nicht viel demokratischer als das jetzige System oder wäre das weniger demokratisch.
Aber wie ist denn das jetzige System? Also die Leute suchen sich doch selber aus, ob sie uns hören wollen oder nicht.
Ja, aber jetzt, wer bestimmt den Inhalt hier? Es ist eine doppelte Despotie. Wir haben eine Doppeldiktatur. Du und ich.
Also demokratisch wäre es natürlich allemal, aber komplett überfordernd. Aber ja, es wäre auf jeden Fall, also auf Medienebene ein sehr interessantes Experiment tatsächlich, je länger ich drüber nachdenke.
Per Losverfahren. Ihr könnt euch nicht bewerben. Also ihr könnt euch fürs Losverfahren bewerben. Geht das? Können wir das machen? Ist kein Trick, um an eure E-Mails zu kommen. Ist ein Experiment.
Stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stichprobe, einen Pott, aus dem wir ziehen können. Das heißt, Leute müssen sich erstmal aktiv als Scheffel oder als Person zur Verfügung stellen und ihren Namen irgendwo in einen Topf reinwerfen.
Merz beiseite. Die letzte Generation hat genauso etwas vorgeschlagen. Ein, wie sie es nannte, ein Gesellschaftsrat, der sich mit dem Notfall Klimakrise beschäftigt. Ausgelöste, bitte nicht. Bitte nicht die Leute auslösen, das wäre irgendwie schmerzhaft. Ausgeloste 100 BürgerInnen sollen sich in diesem Rat versammeln und, ich zitiere, die letzte Generation, zu allen Hintergründen werden die Teilnehmenden von verschiedenen ExpertInnen mit Fakten und Perspektiven versorgt und können in ihren Beratungen auf weiter benötigte Fachexpertise zugreifen. Am Ende werden alle Maßnahmen in einem Transformationsplan Deutschland 2030 zusammengeführt. Punkt. Gute Idee, Samira El-Ouazi?
Ich würde erstmal sagen, keine schlechte Idee.
Sehr diplomatisch.
Also ja, das ist für mich der typische Fall von, es gibt dieses Meme, wo jemand sich hinstellt, so einen Tisch hat und davor ein Schild da steht, ich habe folgende Opinion, change my mind. Und dann können Leute an den Tisch treten und versuchen, mit ihm argumentativ das auszufechten. Und ich bin, was BürgerInnenräte angeht, eben in der inneren Haltung, überzeuge mich erstmal davon, dass das eine grotesk schlechte Idee ist. Und dann kommen als erste Argumente natürlich antiparlamentarisch, antidemokratisch, was aber recht schnell widerlegt werden kann in Form und Struktur. Und im Grunde genommen das Ganze.
Wie denn?
Erstens ist es eigentlich das Gegenteil von einem antidemokratischen Akt, sondern es ist eigentlich eine Erhöhung des demokratischen, eines nahezu basisdemokratischen Gedankens, mehr oder weniger mehr Bürgerbeteiligung in politische Prozesse reinzuholen. Mhm. Wenn diese sozusagen wie ein beratendes Gremium den Prozess bereichern können und zum Beispiel ein Gegengewicht auch darstellen können zu anderen Formen von politischem Einfluss oder Nepotismus oder Lobbyismus oder was es auch eben für andere Einflüsse gibt. Also ein zufällig gewählter Rat bedingt allein durch die Zufälligkeit schon eine gewisse demokratische Validität. Und zweitens gehen sie ja nicht mit dem Anspruch ran, eben die Demokratie abzuschaffen, sondern im Gegenteil eben wirkmächtiger im Rahmen dieser demokratischen Prozesse sein zu dürfen. Deswegen glaube ich, verstehe ich den Vorwurf des Antiparlamentarischen vor allem nicht. Aber du kannst es mir bestimmt erklären.
Nee, das war absolut richtig. Ich wollte nur für die SkeptikerInnen da draußen auch, dass man es einmal sagt. Und die Vorwürfe gegenüber diesem Vorschlag gingen ja vor allem in Richtung, wie du schon gesagt hast, ja, jetzt wollen sie die Demokratie abschaffen und am Parlament vorbei und eine Räterepublik einsetzen. Das ist so ein Relikt aus grauer Urzeit, 19. Anfang 20. Jahrhundert, vor allem Pariser Kommune, Stichwort, dann auch Spartakusaufstand, Deutschland, bla bla bla. Also waren Zeiten, als man dachte, es ist besser, wenn man solche Räte für einen Bezirk zum Beispiel entsendet. Und diese Räte, aber das ist wichtig, bilden meistens Gesetzgeber, Regierung und Gerichte in einem. Also im Gegensatz zu dem Demokratiemodell, was wir so kennen, gibt es eben keine Gewaltenteilung. Also weniger demokratisch. Aber das wollte natürlich die letzte Generation überhaupt nicht. Deswegen geht dieser Vorwurf auch total fehl. Und worum es natürlich geht, du hast es eben schon angedeutet, also ein sozusagen Sinn der Sache, warum man meint, damit zu besseren, also gemeinwohlorientierteren Ergebnissen zu kommen, ist nämlich genau das Ausschließen von Lobbyisten und parteistrategischen Überlegungen. Mhm. Und mir sind zwei Beispiele eingefallen, wo sozusagen Gesetzgebung, glaube ich, darunter gelitten hat, unter diesen Einflüssen. Ein oft zitiertes Beispiel ist die Ehe für alle, die sehr lange von der Union verhindert wurde, weil man einfach wusste, damit verliert man Stimmen und gewinnt keine Stimmen, obwohl schon eine Mehrheit der Bevölkerung dafür war, auch eine Mehrheit in der Union dafür aufgeschlossen war und fast alle anderen Parteien auch schon dafür waren und es sowieso gemäß Menschenrechte und Grundgesetz sowieso angebracht war. Und das zweite Beispiel, ganz anders, ist mir eingefallen, so ein lobbyistischer Einfluss sind die Gesetzgebung zur Abgasnorm, wo man ja hinterher erfahren hat, dass Vertreter von Automobilkonzernen ganz oben, unter anderem bei Angela Merkel und Peter Altmaier, interveniert haben, damit die auf EU-Ebene wieder intervenieren. Also diese Einflüsse gibt es ja. Also es ist ja keine Verschwörungstheorie. Und da wäre natürlich so ein Rat davor gefeit, zumindest in der Theorie. Einen Satz würde ich trotzdem gerne noch kurz mit dir diskutieren in diesem Konzept der letzten Generation, weil ich glaube, da entzündet sich berechtigte Kritik an und gar nicht so, dass man alles in Bausch und Bogen verurteilen muss, sondern Fragen, kritische Fragen. Und zwar steht in diesem Konzept, die Regierung soll öffentlich zusagen, die mit den im Gesellschaftsrat erarbeiteten Maßnahmen verbundenen Gesetzesvorhaben in das Parlament einzubringen. So, nochmal ein bisschen einfacher. Die Regierung soll also machen, was der Rat sagt. Also ich hatte da zuerst mal sehr viele Fragen und die konnte mir dieses Konzept nicht beantworten, nämlich was diese Zusage genau heißt, also präzise. Also ist diese öffentliche Zusage der Regierung so verbindlich?
Mhm.
Wie was? Wie ein einstimmig beschlossenes Klimaschutzabkommen, was nicht so richtig gut funktioniert hat in der Verbindlichkeit? Also wenn das nicht verbindlich ist, so, was dann?
Mhm.
Und wenn man sie jetzt in ein Gesetz gießt, was wirklich unbedingt verbindlich sein muss, weil sonst hat man ja keine Verbindlichkeit, weil Verbindlichkeit stellen wir in der Demokratie nur mit Gesetzen her, dann müsste man die Verfassung ändern. Weil es geht ja um Verfahren zur Gesetzgebung. Und wenn jetzt theoretisch wirklich Olaf Scholz sagen würde, super Idee mit diesem Gesellschaftsrat, kriege ich auch eine Mehrheit dafür in der Koalition, dann bräuchte man, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern, um beschließen zu können, dass man sich ab jetzt an diese Beschlüsse hält. So, sag ich jetzt mal als Laie. Also da hängt mehr dran, als einfach nur zu sagen, so finden wir gut.
Mhm.
Das machen wir. Und die letzte Generation ist ja aber auch explizit der Verfassung verpflichtet, wie sie jetzt gerade besteht. Ich glaube, man sollte sich sehr genau überlegen, ob man so weit geht. Also sozusagen, ich finde es immer so blöd zu sagen, ja, gute Idee, aber an der Umsetzung krankt es. In dem Fall würde ich sagen, ja, zumindest die ganz formal, juristisch, politiktheoretische Umsetzung, die ist nicht so ganz einfach, weil nochmal, selbst wenn diese Regierung sagen würde, ja, finden wir eine super Idee mit dem Gesellschaftsrat und wir hören dann da drauf, könnte man sehr leicht dagegen klagen vor dem Verfassungsgericht, weil man sagen würde, nee, die Regierung ist laut Verfassung auf das Wohl des Volkes eingeschworen und hat unabhängig zu sein. Und der Bundeskanzler hat die Richtlinienkompetenz, aber der kann nicht einfach ein anderes Gremium einsetzen, oder?
Ja, das ist ein interessanter und ich finde auch valider Punkt. Ich hatte das, um ehrlich zu sein, weniger judikativ gelesen oder es ist natürlich Quatsch, jetzt wo ich es ausspreche, weil was nützt eine erwünschte Verbindlichkeit, wenn sie da nicht verbindlich irgendwie eingefordert wird oder anders umgesetzt wird? Also was nützt Verbindlichkeit auf dem Papier? Aber für mich war es vor allem ja der Geist, der dahinter war, eben Anliegen aus der Bevölkerung in den Bundestag auf diese Art und Weise zu bringen und Menschen dann an ihr Versprechen erinnern oder an diese Anliegen zu erinnern. So wie es im Grunde ja jetzt auch eben mit dem Pariser Abkommen die ganze Zeit stattfindet. Also wir haben ein nicht Teil der Regierung seiendes Segment der Bevölkerung, die immer und immer und immer wieder ihre politischen Mittel nutzen, um die Regierenden an ihren Auftrag zu erinnern. Aber sie haben ja sonst keine Möglichkeiten, keine juristischen Möglichkeiten, das eben so einzufordern. So ähnlich wähnte ich das da an der Stelle. Aber klar, im Grunde öffnet das natürlich auch die Möglichkeit, sich dann einzuklagen und das einzufordern.
Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, aber dass es kompliziert ist, ist kein legitimes Argument dagegen. Davor wehre ich mich dann in der Auseinandersetzung, dass dann mal gesagt wird, das ist natürlich totaler Quatsch, das ist total unmöglich, das geht nicht. Und was wollen die eigentlich? Traumtänzerisch, lächerlich oder gar extremistisch in der schlechtesten Bewertung. Und das halte ich nicht für zutreffend. Nur weil es komplex ist, ist es nicht falsch.
Es geht halt um die präzise Ausdeutung dessen. Und du hast ja am Anfang gesagt, ja, als beratendes Gremium ist doch super. Ja, voll. Aber das ist eben nicht das, was die letzte Generation fordert.
Mhm.
Sie fordert eben kein beratendes Gremium, sondern im Endeffekt ein verbindliches. Da müsste man sich dann entscheiden. Andererseits, sie kommen ja auch irgendwo her. Ja? Es gab ja schon mal so einen Klimarat, der in die Richtung ging. Von dem wussten dann aber sehr wenige Leute, weil er halt nicht so wichtig war. Er war halt einfach nur eine Empfehlung. Und er wurde auch von der Politik nicht so ernst genommen. Es gibt ja diese Experimente oder Versuche oder Pilotprojekte überall immer wieder mit verschiedenen Erfolgen. Es wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Das ist jetzt, haben die sich ja nicht ausgedacht. An vielen Stellen sind die Ergebnisse ganz erstaunlich. Und was ich interessant finde ich, wo man auch weiter drüber nachdenken sollte unbedingt, dass in den allermeisten Fällen, wenn man einfach 100 BürgerInnen einfach zufällig auswählt und dahin setzt, dann sind die Ergebnisse sehr progressiv und sehr klimaschützend und sehr grün und sehr ökologisch. Weil wenn die Leute selber entscheiden müssen und sie sind, können nicht wiedergewählt werden, sie sind in keiner Partei, sie mussten sich nicht 20, 30 Jahre dahin dienen, es ist nicht sozusagen ein Karriereweg, sie werden nicht von Lobbyisten beeinflusst, sie haben keinen Fraktionszwang, wenn all diese Dinge, die nun mal Bestandteil unserer aktuellen parlamentarischen Demokratie sind, wenn die alle wegfallen, dann scheinen natürlich oder strahlen natürlich andere Argumentationen, andere Beweggründe, andere Werte, andere Muster viel größer. Und dann ist ein Argument wie, hey, wenn wir das Klima jetzt nicht schützen, geht die ganze Welt kaputt, auf einmal mehr als genug, um auch solche Politik zu fordern. Das zeigt uns ja eigentlich dieses Experiment.
Ich wollte jetzt eigentlich fragen, und nachdem wir jetzt drüber kurz gesprochen haben, einführen oder nicht für den Podcast. Aber ich bin jetzt dafür, dass in jeder Folge ein Tusch zu hören ist. Das ist die demokratische Neuerung in diesem Podcast. 50% diesem Podcast sind dafür.
Die anderen 50% sind natürlich versucht, aber ich würde sagen, ich übertrage meine 50% Stimmen an euch da draußen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr geschlossen dagegen seid, mit einem Veto gerade nochmal verhindern, dass hier immer getuscht wird. Wenn ihr euch enthaltet oder dafür seid, dann wird in jedem Piraten in der Powerplay ab jetzt dieses Geräusch, nennen wir es mal, laufen. Was wir auf jeden Fall versprechen können, ist, dass der Tusch bei den allermeisten Veranstaltungen, bei denen wir auftreten, keine Rolle spielt.
Ihr sagst habt es du. Am
Anfang. Jetzt habe ich. I created a monster. I created a kleine Samira-Vampir. Am 23. Februar in Wien, am 4.3. in Köln, am 24.3. in Oberhausen und am 47.4. am 1000.4. in Leipzig. Ihr kriegt das alles auch zur Not nochmal gegoogelt. Und alle, die jetzt traurig sind oder froh, dass wir nicht in ihre Stadt kommen, grämt euch nicht oder freut euch nicht zu früh, je nachdem, wo ihr steht auf der Skala. Im Sommer gehen wir wieder auf Tour. Das sage ich jetzt einfach mal so. Da müssen wir es nämlich auch machen.
Unbedingt. Und wir freuen uns auf Tusch und Tusche und euch und wünschen euch bis dahin ein sehr schönes Wochenende und alle Informationen nochmal zu dieser Folge in den Shownotes.
Schaut in die Shownotes, heute ganz besonders. Vielen Dank, bis dann.
Ciao.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!